Ja, einen schönen guten Abend. Es ist wirklich wunderschön, dass wir Abend für Abend Gottes Wort studieren können und auch immer weiter, ich denke in der Thematik, in der Prophetie, Schritt für Schritt weitergehen können. Denn das, was wir so an den Abenden hier so studieren, das baut aufeinander auf und das ist wirklich spannend, dass wir uns mit Prophetie, mit der Bibel auseinandersetzen können. Amerika. Ich denke, wenn wir in den letzten Wochen, Monaten und Jahren so mal den Blick über den großen Teich werfen, dann ist es erstaunlich, was in Amerika so alles vor sich geht. Ich denke nur an die Wahl von Donald Trump oder an die Wahl, wo er nicht mehr gewählt wurde. Ich denke an manche Kämpfe, die momentan in Amerika so alles stattfinden, so Gegensätze. Es ist erstaunlich, was man so von drüben momentan alles hört. Amerika ist im Wandel. Es verändert sich eine ganze Menge. Und wie sieht dieser Wandel aus? Wir leben momentan in einem Zeitalter, wo Amerika die Weltmacht ist. Wir hatten ja schon gestern darüber gesprochen und auch schon am ersten Abend, dass Gott die ganzen Weltmächte vorausgesagt hat. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und so weiter. Wenn Amerika heute die Weltmacht ist, müsste denn nicht auch in der Prophetie irgendwo vorkommen? Wir wollen heute ein bisschen über dieses Thema nachdenken. Es sind auch in der letzten Zeit sehr viele Bücher erschienen über Amerika. Ich weiß noch so im Jahr 2009 herum, da habe ich mal 20 Bücher gekauft ungefähr über Amerika, weil gerade da auch sehr viel sich verändert hatte. Aber jetzt in diesem Jahr sind auch wieder sehr viele Bücher erschienen. Das ist übrigens sind alles Bücher jetzt, die in diesem Jahr erschienen sind, von Mary L. Trump, das ist amerikanische Trauma, die gespaltene Nation und wie sie Heilung finden kann. Das ist übrigens, weil sie Trump heißt, das ist nicht zufällig, dass der gleiche Name ist wie Donald Trump, das ist die Nichte von Trump, die dieses Buch geschrieben hat. Und sie schreibt hier über die Zerrissenheit Amerikas. Nun, ich werde das Buch jetzt nicht vorstellen. Oder die letzte beste Hoffnung zum Zustand der Vereinigten Staaten, auch in diesem Jahr herausgekommen. Mensch Amerika, unterwegs in einem Land im emotionalen Ausnahmezustand. Und was da in diesen Büchern drin steht, ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe so die Beschreibung davon gelesen. Das ist so spannend schon, das passt alles so hinein, was Gott so gesagt hat in der Prophetie. Und es gibt noch ein viertes Buch, natürlich gibt es noch viel mehr Bücher, aber diese vier habe ich jetzt gerade mal eben beim Google heute Nachmittag noch gefunden, von Annika Brockschmidt, Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Übrigens, da werde ich nachher noch ein bisschen mehr drüber sagen, weil das Buch, denke ich, für das, was wir heute Abend studieren werden, von Bedeutung ist. Vor allen Dingen, was da drin steht in dem Buch. Ja, das amerikanische Zeitalter. Die Frage ist, wie lange leben wir noch darin? Wie wird sich die Zukunft verändern? Amerika verändert sich. Und Amerika hat einen Wandel und einen Niedergang in allen Bereichen, ob das politisch ist, militärisch ist, finanziell ist. Seit der Finanzkrise 2009 ist Amerikas Überschuldung so massiv geworden, dass es eigentlich ja absehbar ist, dass es nicht mehr lange gut gehen kann. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Was sagt die Prophetie der Bibel über die Zukunft Amerikas und die Zukunft der Welt? Und das wollen wir uns heute Abend ein bisschen anschauen. Es gibt eine Botschaft. Bevor wir das Amerika-Thema speziell uns anschauen, eine Botschaft, die ich mit euch ganz kurz anschauen möchte, die letzte Botschaft Gottes an diese Welt, nämlich die Menschen in dieser Welt hören sollen, bevor Jesus Christus wiederkommt in den Wolken des Himmels. Das ist die drei Engelsbotschaft in Offenbarung 14. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 12. Und ich lade euch ein, wir sind jetzt zwar hier schon beim neunten Thema, aber ich lade euch ein, dass ihr, wenn ihr diese Botschaft mal lest, vielleicht heute Abend, wenn ihr nach Hause geht oder wenn ihr zu Hause nachher den Livestream ausschaltet, dass ihr einfach mal dieses Kapitel durchliest und dann mal vergleicht, wie unsere Themen, die wir hier so halten in Omega-Vorträgen, damit zusammenpassen. Das heißt, wir haben versucht, unsere Themen so aufzubauen, dass sie eigentlich genau dem entsprechen, was in dieser Botschaft hier gesagt wird. Ich lese einmal Offenbarung 14, 6 bis 12. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquelle. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die Große, denn sie hat mit einer Zorneswahn ihre Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Hand oder an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, wenn wir das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Diese Botschaft ist so wichtig, und wenn wir uns mal ein bisschen zurückerinnern an unsere vorigen Themen, wir sehen, dass genau diese Thematik, dass das ewige Evangelium verkündigt wird. Wir haben das Thema gehabt über die Frage der Bekehrung. Wir haben das Thema gehabt über die Prophetie, das erste Thema über die Zukunft, was Gottes Wort sagt. Wir hatten das Thema über das Gericht, Gottes Gericht ist gekommen. Wir hatten das Thema über fürchte Gott, dass wir unser Leben Gott übergeben. Wir hatten das Thema über Gott hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht, das Thema Sabbat. Denn das Sabbatgebot wird dadurch begründet, dass Gott der Schöpfer ist. Ja. Wir werden in den nächsten Abenden noch über Babylon sprechen. Wer Babylon ist, denn hier wird eine Warnung ausgesprochen über Babylon. Wir müssen wissen, wer Babylon ist. Und wir haben über das Tier gesprochen. Gestern war das Thema über das Tier aus dem Meer. Es wird gewarnt, das Tier anzubeten und sein Bild. Darüber sprechen wir heute Abend, was das Bild des Tieres ist. Und das Zeichen, das Malzeichen an seine Stirn, darüber werden wir morgen Abend im Ronny sprechen. Und das ist, denke ich, eines der wichtigsten Dinge, weil viele, viele Christen immer wieder spekulieren, was das Malzeichen des Tieres sein könnte. Morgen Abend kriegen wir die Antwort darauf. Ja, und natürlich auch, denn hier die Frage mit der Hölle oder mit der ewigen Qual, die hier beschrieben ist, gibt es die, werden wir auch drüber sprechen, übermorgen Abend. Und dann auch über die Gebote Gottes. Gebote Gottes haben wir auch drüber gesprochen. Also das sind alles Themen, die wichtig sind für unsere heutige Zeit zu verstehen, wie wir mit Gott leben können, wie Erlösung in unserem Leben auch sichtbar wird und wie wir auch das ewige Leben haben können und es auch anderen Menschen weitersagen können. Deswegen, ich freue mich sehr, dass wir diese Abende haben dürfen und dass wir über diese Thematik zusammen nachdenken können. Wir möchten heute Abend über ein Kapitel nachdenken, ein Kapitel betrachten, das ist Offenbarung 13. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Und so wie Christopher gestern gesagt hat, dass Kapitel 7, Daniel 7, so der Mittelpunkt vom ganzen Buch Daniel ist und auch Jesus in den Mittelpunkt seiner Verkündigung hatte, so ist auch Offenbarung 13 ein wichtiges Kapitel. In meinen Augen ist Offenbarung 13 das wichtigste Kapitel der ganzen Offenbarung, weil hier das Zentrum der antigöttlichen Mächte der gesamten christlichen Zeit und der Endzeit beschrieben wird. Und wer Offenbarung 13 versteht, das ganze Kapitel, für den ist es auch viel, viel leichter, alle anderen Kapitel, die davor und danach sind, auch zu verstehen. Wer aber Offenbarung 13 daneben liegt, liegt meistens bei den anderen Kapiteln auch daneben. Deswegen, das Kapitel ist so, dass das, worin sich entscheidet, wie ich das, die Offenbarung, die Prophetie verstehen kann. Wir werden heute Abend einige Dinge daraus anschauen. Das Meertier, dann das Erdentier, das Bild des Tieres und das Malzeichen des Tieres werde ich dem Ronny überlassen. Ja, ich war versucht, das auch heute Abend schon zu machen, weil das so spannend und so wichtig ist, aber der Ronny braucht morgen auch noch was zu sagen. Ja. Offenbarung 13, das Tier aus dem Meer. Und das Tier werde ich nur ganz kurz streifen. Warum? Weil gestern Abend der Christopher schon darüber gesprochen hat. Und ich werde das Ganze nur kurz vorlesen, diesen Text, und nur das wiederholen, was Christopher gesagt hat. Und wer mehr darüber wissen möchte und gestern Abend nicht dabei war, soll sich den Vortrag von gestern Abend anhören. Auf Morgen 13, 1 bis 8. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und aus seinen Hörnern 10 Kronen. Und aus seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Alle, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Nun, hier haben wir ein Tier beschrieben. Und um das zu verstehen, möchte ich nochmal eins wiederholen, was Christopher gestern schon gesagt hat. Aber sollten wir eigentlich jeden Abend nochmal sagen, weil das so wichtig ist, weil das ein Prinzip ist, was uns für die Grundlage wichtig ist. Nämlich das Prinzip, um die Bibel, die Prophetie zu verstehen, ist, die Bibel legt sich selber aus. Und gerade in den Büchern Daniel und Offenbarung haben wir sehr viele Symbole. Und die Frage, wenn wir wissen, was die Symbole zu bedeuten haben, dann müssen wir einen Schlüssel dafür haben. Das ist wie ein Raum, in dem wir stehen, wo viele verschlossene Türen sind. Wenn wir keinen Schlüssel zu den Türen haben, dann können wir die Türen nicht öffnen, können wir nicht wissen, was dahinter ist. Deswegen, wenn jemand euch ein Symbol der Prophetie, der Offenbarung erklärt und er hat keinen Bibeltext dafür, wo die Erklärung steht, dann glaubt ihm nicht, es wird falsch sein. Auch wenn das noch so schön klingt, auch wenn das noch so logisch überall reinpasst, auch wenn das noch so schön, auch wenn der Mensch noch so vertrauenswürdig ist in euren Augen. Die Bibel legt es selber aus, heißt, wir müssen einen Bibeltext haben, wo das Symbol, was hier steht, mit einem Text erklärt wird. Manchmal steht das direkt daneben. Das haben wir in Daniel 2 gesehen, da war das Standbild und gleich danach kam die Bedeutung. Oder auch in Daniel 7, die vier Tiere. Und dann stand gleich dabei, die vier Tiere bedeuten vier Königreiche, also steht direkt daneben. Manchmal steht das irgendwo anders in der Bibel, man muss das ein bisschen suchen. Aber das ist ein wichtiger Grundsatz. Sonst kommen wir in die Spekulationen hinein. Und das ist auch der Grund, warum so viele verschiedene Auslegungen kursieren von der Offenbarung, weil jeder seine eigenen Gedanken dazu hat und die einfach in den Text hineinlegt. Die Bibel legt sich selber aus. Und wenn ich so in meiner Gemeinde so ein Seminar immer mache, so über Prophetie, über Daniel, wir haben gerade ein Daniel-Seminar laufen, und ich arbeite mit den anderen dann immer so die ganzen Thematiken und dann frage ich natürlich auch und dann, wenn dann Fragen, Antworten kommen, dann frage ich immer, wo steht das? Wo steht das? Man muss immer fragen, wo steht das? Und wenn man keinen Text hat, aufhören, stoppen und erst den Text suchen, wenn man eine halbe Stunde suchen muss. Ja. Die Bibel legt sich selber aus. Also ein Tier, haben wir gestern Abend gesehen, Daniel 7, Vers 17, diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Das heißt, das Tier ist in der Bibel ein Königreich, ein politisches Reich, eine Nation. Also das heißt, wenn wir jetzt hier wieder zurück zur Offenbarung 13, das Tier aus dem Meer haben wir eben gelesen, und das stellt also ein Reich dar, ein Königreich. Und wir haben ja auch diese vier Tiere schon gestern Abend betrachtet, von Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, der Löwe, der Bär, der Panther und dieses gräuliche, schreckliche Tier. Und dann das kleine Horn, was auf diesem Tier kam. Und dann haben wir über das kleine Horn gestern sehr viel gesprochen. Und hier habe ich mal eine Übersicht, die uns zeigt, dass dieses Tier, was wir gerade gelesen haben, das Meertier, die gleiche Macht darstellt wie das kleine Horn aus Daniel 7. Nur mal ganz kurz die Übersicht. Ja, beide reden große Dinge. Beide lästern Gott. Ich habe jeweils die Verse dazu geschrieben, wo das vorkommt. Beide kämpfen gegen die Heiligen. Beide besiegen die Heiligen. Beide haben für 1260 Jahre lang die Macht. Und beide bestehen bis zum Ende der Welt. Das heißt, die Merkmale sind die gleichen. Wenn wir da also wissen wollen, was ein Tier bedeutet, dann müssen wir uns die Merkmale anschauen, die Kennzeichen, die zusammentragen. Und dann können wir daraus erkennen, was das Tier für eine Bedeutung hat und wo das in der Geschichte zu finden ist. Ja, das heißt, wir haben gestern Abend schon gesehen, dieses Tier aus dem Meer, dieses kleine Horn, es gibt nur eine Macht in der Geschichte, wo alle Merkmale dieser Macht, dieses kleinen Horns und dieses Tieres zutreffen, nämlich das Papsttum, die römisch-katholische Kirche. Und hier muss ich auch nochmal wiederholen, was ganz wichtig ist, wenn wir darüber sprechen, dann geht es immer um das System. Es gibt in jeder Kirche, auch in der katholischen Kirche, auch über andere Dinge, die wir nachher darüber sprechen werden, gibt es überall aufrichtige Menschen, bekehrte Menschen, die Jesus nachfolgen, die Jesus in ihrem Herzen haben und die gerettet sind. Aber das System war halt so. Und im Mittelalter war halt diese Zeit von 538 bis 1798, wo die Macht der Kirche da gewesen ist und sie bestimmt hat, was Wahrheit ist und was gelehrt werden durfte. Ja, das ist nur eine Wiederholung von gestern, aber das ist wichtig, jetzt nochmal dran anzuknüpfen. Warum? Weil wir jetzt einen Schritt weitergehen. Wenn wir nämlich zum zweiten Tier kommen, dann müssen wir das erste Tier nochmal definiert haben und jetzt den Schritt weitergehen, um das zweite Tier anzuschauen. Offenbarung 13, Verse 11 bis 14 haben wir jetzt das Tier aus der Erde beschrieben. Offenbarung 13, Verse 11 bis 14. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Bis dahin, vom Vers 14 nur den ersten Teil, den zweiten Teil werden wir gleich dann noch lesen. Gut, jetzt haben wir also hier wieder ein Tier. Und ein Tier haben wir eben definiert, gesagt, ist ein Reich, ein Königreich, eine politische Macht. Und die Frage ist jetzt, wer ist dieses Tier aus der Erde? Und um das herauszufinden, müssen wir uns jetzt einfach anschauen, welche Merkmale haben wir von diesem Tier hier. Erstens, es steht hier, es kommt aus der Erde. Und wenn ich jetzt frage, was bedeutet die Erde? Dann höre ich immer, dass jemand sagt, ja, das ist unbewohntes Gebiet. Und wenn ich dann frage, ja, wo steht das? Dann kommt keine Antwort. Warum? Weil es keinen Bibeltext dafür gibt. Es gibt keinen Bibeltext, wo steht, dass Erde unbewohntes Gebiet heißt. Das Problem ist aber, dass wir für das Wort Erde gar keinen Schlüssel haben. Was machen wir, wenn wir eine Prophetie, ein Symbol haben, wir finden keinen Schlüssel? Dann haben wir ein Problem. Dann können wir nicht durch die Tür durchgehen. Aber es gibt eine zweite Lösung. Es gibt eine zweite Lösung, nämlich, wenn wir keinen Schlüssel finden, vielleicht findet irgendjemand nochmal einen Schlüssel dafür, kann er mich gerne anrufen oder mir eine Mail schicken, bin ich dankbar dafür. Man kann immer noch dazu lernen. Das hört nie auf, dass man mehr Erkenntnisse bekommt. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Wenn es keinen direkten Schlüssel gibt, dann kann man vom Gegenteil ausgehen. Und man kann vom Gegenteil den Schlüssel finden und dann den Schlüssel wieder zum Gegenteil wieder zurück übertragen. Und das versuchen wir hier mal mit der Erde. Und zwar hier hatten wir ein Tier aus der Erde und das ist ein Gegenstück zu dem Tier aus dem Meer. Erde und Meer sind hier Gegenteile, Gegensätze. Und deswegen schauen wir uns mal an, was das Meer bedeutet, Wasser bedeutet. Offenbarung 17, Vers 15, da ist der Schlüssel. Übrigens, ich empfehle euch, Folgendes zu machen. Als ich damals angefangen habe, die Prophetie zu studieren, so als Jugendlicher, waren so viele Symbole und so viele Tiere und so viele Dinge und ich habe das alles wieder vergessen. Das Problem ist, wenn man das wieder vergisst und man liest es wieder, dann steht man wieder wie am Anfang da und weiß nichts. Und Prophetie lebt davon, dass man Dinge weiß und das miteinander verknüpft. Das ist so wichtig, die Verknüpfung untereinander. Deswegen empfehle ich euch, das habe ich damals so gemacht, dass ich dann einen Bleistift genommen habe und dann das Wort, das Symbol unterstrichen habe. Daneben habe ich dann geschrieben, was es bedeutet und der Text, wo das steht. Und wenn ich dann hineingeguckt habe in die Bibel, dann habe ich sofort, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich sofort gewusst, das heißt das. Man darf auch mal nachgucken. Man muss nicht alles im Kopf haben, man kann auch nachschauen. Gut, also deswegen, Offenbarung 17, Vers 15 ist der Text, der uns sagt, was Wasser oder das Meer bedeutet. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, Wasser sind Nationen, sind Völker, viele Völker. Und wenn wir jetzt das Gegenteil von Wasser, Erde, anschauen, dann ist also auch die Bedeutung das Gegenteil von Völker, nämlich dort, wo keine Völker sind. Das ist also ein Schlüssel, der möglich ist, wenn man keinen direkten Schlüssel hat, dass man halt diesen Umweg geht. Es gibt zwei, drei Dinge, wo man diesen Umweg gehen, bis jetzt, diesen Umweg gehen muss, aber ich denke, es ist möglich. Ja. Das heißt, wenn wir uns jetzt dieses Tier wieder anschauen, das Tier aus der Erde, es kommt also auf in einem Gebiet, wo nicht viele Völker sind. Wir haben gesehen, das erste Tier, das Papsttum, kam auf in Europa und hier war die Völkerwanderung, hier waren viele Menschen, hier war eigentlich so, wo die Zivilisation sehr stark gewesen ist, zu allen Zeiten. Und dieses Tier kommt nicht dort auf, wo viele Menschen sind. Also nicht in Europa, sondern woanders. Zweitens, die Zeit, wann dieses Tier aufkommt. Das Tier kommt nach dem ersten Tier. Und wir hatten gestern darüber gesprochen, wie lange das Tier, bis wann das Tier die Macht hat, dieses erste Tier. Das erste Tier hat seine Macht gehabt von 538, dann 1260 Jahre lang bis 1798, als der General Berthier den Papst gefangen genommen hat, war 1798 die Macht des Papsttums zu Ende, sowohl seine politische als auch teilweise seine religiöse Macht. Das heißt, dieses Tier, dieses zweite Tier aus der Erde, muss aufkommen um 1798 herum, nachdem das erste Tier seine Macht verloren hat. Das dritte, dieses Tier hat zwei Hörner wie ein Lamm. Und da muss ich sagen, das Bild, was ich hier habe, das gefällt mir gar nicht, weil die Hörner von diesem Tier sind nicht lammähnlich. Das sind so spitze Hörner. Wie sehen denn Hörner von Lämmern aus? Habt ihr schon mal Hörner gesehen von Lämmern? Wie groß sind die? Wie gefährlich sind die? Lämmer haben gar keine Hörner. Die haben nur solche kleinen Stumpen, so Ansätze von Hörnern. Ja. Aber das heißt, es sind also keine Hörner im herkömmlichen Sinn, so wie hier gemalte, sondern das sind Lammhörner. Was bedeutet das? Was ist ein Lamm in der Prophetie? Und da haben wir einen Bibeltext in Johannes 1, Vers 29. Dort heißt es, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt. Johannes der Täufer ist es hier. Und er spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das heißt, das Lamm ist hier ein Symbol für Jesus. Aber noch etwas Besonderes, nämlich wir haben in der Bibel, im Neuen Testament und vor allen Dingen in der Offenbarung sehr viele verschiedene Symbole für Jesus. Der Löwe, der Morgenstern, die Wurzel Davids und noch viele andere. Und das Lamm natürlich auch. Warum hat Jesus verschiedene Symbole? Ganz einfach, weil jedes Symbol jeweils eine Eigenschaft von Jesus darstellt. Etwas, was für ihn besonders, für dieses Symbol auch wichtig ist. Wenn es zum Beispiel um den Löwen geht, dass Jesus als Löwe dargestellt wird, dann wird seine Kraft und seine Macht und seine Allmacht beschrieben. Wenn es um das Lamm geht, ist natürlich nicht seine Allmacht, sondern da geht es darum, was sagt Johannes? Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Da geht es um Jesu Tod. Deswegen wird auch in der Offenbarung oftmals gesagt, dass ein Lamm, was wie geschlachtet aussieht. Das heißt, das ist auf den Tod Jesu bezogen. Das heißt, dieses Tier hat jetzt Hörner wie ein Lamm. Das bedeutet, es ähnelt Jesu Charakter. Und zwar gerade den Charakter, die Charaktereigenschaften, die seinen Tod am Kreuz ausmachen. Nämlich, dass er für andere stirbt, dass er liebevoll ist, dass er barmherzig ist. Das sind diese positiven Eigenschaften Jesu, die hier im Mittelpunkt stehen. Das heißt, diese Macht, die wir jetzt suchen, dieses Reich, kommt auf menschenleeren Gebiet auf, um 1798 herum, und es hat positive Eigenschaften, Jesus ähnlich. Aber, genau, erstmal kommt noch Punkt 4, ja, es hat weltweite Macht. Das muss man nicht groß übersetzen. Und zwar, das kann man daraus ableiten, wir hatten gelesen, dass es alle Macht des ersten Tieres ausübt, vor dessen Augen. Das bedeutet, alle Macht des ersten Tieres, und beim ersten Tier stand, dass es Macht hat über alle Nationen und Stämme und Völker und Sprachen. Also weltweite Macht. Also hat auch dieses Tier weltweite Macht. Fünftens, es redet wie ein Drache. Die Frage ist, was ist der Drache? Wofür steht der Drache? Brauchen wir wieder einen Bibeltext? Wenn ihr wieder fragt, wo steht das? Das ist nicht so schwer. Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Da ist der Schlüssel, um den Drachen zu verstehen. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das ist so wichtig, dass man für jedes Symbol, was wir jetzt hier haben und auslegen wollen, einen Schlüssel haben. Das heißt, der Drache ist ein Symbol für Satan. Wieder zurück zu dem Tier. Wenn es redet wie ein Drache, dann heißt das, es redet wie Satan. Und wenn ein Staat redet, was macht er dann? Wie redet ein Staat? Und das heißt nicht, dass Angela Merkel irgendwas sagt, obwohl es geht ja nicht um Angela Merkel hier, aber nicht, dass ein Staatspräsident nur etwas sagt, eine Rede hält, sondern ein Staat redet durch Gesetze. Das heißt also, dass hier diese Macht, wie Satan redet, das heißt, Gesetze erlässt oder auch handelt, aktiv ist, so wie Satan es macht, nämlich egoistisch, nur auf seine Interessen bedacht. Dass der andere, so wie Jesus, liebevoll ist und liebevoll heißt, dass die Liebe zum anderen, das Wohl des anderen mir genauso wichtig ist wie ich selbst. Und der Drache, Satans Prinzip ist der Egoismus, dass ich nur auf mich schaue und der andere mir egal ist. Ich nur nach meinen Interessen handle. Sechstens, es verführt die Menschen durch Zeichen. Und hier steht auch durch Feuer vom Himmel. Wofür ist Feuer vom Himmel ein Symbol? Das Zeichen, was hier benannt wird, ist vor allen Dingen auch Feuer vom Himmel. Und zwar, das finden wir in Apostelgeschichte 2, was das Feuer bedeutet, ein Symbol, was das Feuer darstellt. Nämlich Apostelgeschichte Kapitel 2 und dort Verse 1 bis 3, 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ja, das heißt, hier haben wir bei Pfingsten das Erlebnis, dass der Heilige Geist in besonderem Maße ausgegossen wurde. Und es war sichtbar durch Feuer. Feuerzungen, die auf einem jeden dann hier auch gesetzt wurden. Das heißt, Feuer ist hier ein Symbol für den Heiligen Geist. Natürlich, wenn jetzt diese Macht Feuer vom Himmel fallen lässt, dann ist das nicht der echte Heilige Geist. Denn es ist eine Macht, die hier wie ein Drache redet, das heißt, eine antigöttliche Macht beschrieben ist. Das heißt, dass diese Macht einen falschen Heiligen Geist ausgießt. So wie der Antichrist nicht jemand ist, der gegen Christus kämpft, sondern der sich an Christi Stelle setzt, der sich als Stellvertreter Christi bezeichnet, so ist, von dem Wort Antichrist her, so ist hier das Feuer, was hier fällt, etwas, wo jemand beansprucht, nicht Christus zu imitieren, sondern der Heilige Geist wird imitiert. Ja, das erste Tier imitiert Jesus, den Christus, dieses Tier imitiert den Heiligen Geist. Falscher Heilige Geist. Ja, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer diese Macht darstellt, diese sechs Merkmale. Das heißt, es kommt nach dem ersten Tier auf, um 1798 herum. Es kommt in menschenleeren Gebiet auf. Es hat weltweite Macht. Es ist am Anfang harmlos. Positive Eigenschaften, Jesus ähnlich. Verändert sich dann und redet dann wie ein Drache und verführt Menschen durch eine falsche Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn wir diese sechs Merkmale anschauen, dann finden wir nur eine Macht, auf der alle sechs Kennzeichen zutreffen. Das sind die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt könnte jemand sagen, naja, das könnte auch jemand anders sein. Ich habe schon von anderen gehört, naja, guck und das und trifft doch hier und dort auch alles zu. Ja. Es stimmt, es gibt auch andere Mächte, wo verschiedene Merkmale von diesem Tier aus der Erde auch zutreffen. Aber es gibt nur eine Macht, wo alle sechs Merkmale zutreffen. Genauso auch mit dem anderen Tier aus dem Meer, was wir gestern Abend betrachtet hatten, das kleine Horn, das Tier aus dem Meer. Es gibt natürlich Merkmale. Auch andere Mächte haben Gottes Volk verfolgt. Auch andere Mächte haben gegen Gott rebelliert oder Lehren verändert. Aber es gibt nur eine Macht, die alle Merkmale, die dieses Tier hat, erfüllt. Das ist der Kirchenstaat im Mittelalter. Und hier gibt es auch nur eine Macht, die alle sechs Kennzeichen erfüllt. Das ist ganz wichtig, dass alle dabei sein müssen, alle erfüllt sein müssen. Wir schauen uns mal an, wie Amerika diese sechs Merkmale, Kennzeichen erfüllt. Erstens, es kommt aus der Erde. Wir hatten gesagt, menschenleeres Gebiet, Nordamerika. Natürlich, Nordamerika lebten Menschen damals, aber es waren gegenüber der Größe des Landes, es waren nur sehr wenige. Und deswegen, als hier die Verfolgung in den USA, in Europa sehr stark gewesen sind, und übrigens von beiden Seiten verfolgt wurde. Die Katholiken haben die Protestanten verfolgt und die Protestanten teilweise auch die Katholiken. In England ging es auch immer wieder hin und her. Da sind viele Menschen ausgewandert. Damals wurde Amerika entdeckt und die Pilgerväter sind dann nach Amerika ausgewandert. Und dort war Platz. Und weil Platz war, konnte jeder für sich selbst, war nicht so eng wie in Europa, wo man sich gegenseitig hier durch Intoleranz hier geschädigt hat. Dort war Platz, wo die Menschen erstmal ihren Glauben ausleben konnten. Und dadurch, natürlich ist auch dabei das Problem gewesen, dass die Indianer, die dort gewesen sind, vernichtet wurden teilweise, und verdrängt wurden, verfolgt wurden. Das war, ich denke, jede Nation hat irgendwo ihre Leichen im Keller, wo man sehen kann, dass das Völkermord geschehen ist, hier auch. Das war keine gute Sache. Aber das waren meistens nicht die Christen, nicht die Pilgerväter, die des Glaubens wegen verfolgt wurden und rübergegangen sind, sondern es waren Menschen, die dann nur auf Macht aus waren und das ausgenutzt haben. Aber es trifft zu, das kommt aus der Erde, dieses Tier, Nordamerika, das menschenleere Gebiet. Es kommt nach dem ersten Tier und die Gründung, die Unabhängigkeitserklärung der USA war 1776 und dann, wo sie denn den Unabhängigkeitskrieg geführt hatten vorher und dann ihre Unabhängigkeit ausgerufen haben. Es hat zwei Hörner wie ein Lamm, ähnlich Jesu Charakter. Und wir können auch sehen, gerade in den USA sind, weil es zwei Hörner beschrieben werden, sind gerade zwei Prinzipien, zwei Grundsätze, die, denke ich, wirklich wichtig sind, die göttliche Prinzipien sind, nämlich die Freiheit, die religiöse und politische Freiheit. Wir hatten schon darüber gesprochen gehabt in den ersten Abenden, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und das oberste Prinzip Gottes, der wichtigste Charakter zu Gottes, wenn er Liebe ist, ist, dass er den Menschen und den Wesen Freiheit gibt. Er hat den Engeln Freiheit gegeben, auch Luzifer Freiheit gegeben. Er hat den Adam und Eva Freiheit gegeben, sich zu entscheiden, ob sie ihm folgen wollen oder nicht. Deswegen ist die Freiheit, die Gewissens-Religionsfreiheit, ist das wichtigste Prinzip Gottes, was durch die Liebe er uns Menschen gibt. Und genau dieses Prinzip der Freiheit, dieses göttliche Prinzip der Freiheit ist in den USA verankert. Und es ist auch so, dass Amerika über Jahrhunderte, zuerst war Amerika sehr unbedeutend, weltpolitisch gesehen, aber sie hatten Freiheit dort auf ihrem Kontinent. Und sie haben damals dann auch ein First Amendment erlassen. Ein First Amendment heißt ein erster Zusatz zur amerikanischen Verfassung, wo sie gesagt haben, weil wir verfolgt wurden, selber verfolgt wurden, darf von amerikanischem Boden niemals eine Verfolgung ausgehen. Wir dürfen niemals andere verfolgen. Also müssen wir ein First Amendment, ein Zusatz dazu tun, der besagt, dass Staat und Kirche getrennt sein müssen. Denn immer wenn Staat und Kirche zusammengehen oder Religion und Staat zusammengehen, dann ist der Staat oftmals genötigt oder er wird dazu missbraucht, religiöse Gesetze zu erlassen und dass die Menschen gezwungen werden, diesen religiösen Gesetzen zu folgen. Und Amerika war in den letzten 250 Jahren, kann man sagen, eigentlich der Garant für Freiheit in der Welt. Amerika stand für Freiheit. Und Amerika hat die Freiheit erstmal in seinem eigenen Land praktiziert und dann auch Einfluss genommen auf andere Länder dieser Welt, dass politische und religiöse Freiheit möglich waren. Deswegen hat Amerika meistens eine positive Rolle in dieser Welt gespielt. Aber das hat sich geändert. Viertens, es hat weltweite Macht. Amerika ist, denke ich, momentan die einzige verbliebene Weltmacht, die wir haben. Im Kalten Krieg hatten wir noch zwei, die sich gegenüberstanden, USA und die Sowjetunion. Momentan haben wir nur noch die USA, die als alleinige Weltmacht auf dieser Erde da ist. Aber wir sehen, dass die Macht Amerikas, die politische Macht, aber auch militärische Macht, nicht mehr so alleinstehend und unumstößlich feststeht. Es bröckelt momentan Und das werden wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Es redet wie ein Drache. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Amerika sich verändert hat. Nämlich, wir hatten gesagt, es redet wie Satan. Das bedeutet, dass es andere bedroht, andere unter Druck setzt, keine Freiheit lässt. Das Gegenteil von dem, was wir vorher hatten, nämlich die religiöse und politische Freiheit. Und das bedeutet hier, dass jetzt das Gegenteil kommt, dass die religiöse Freiheit und politische Freiheit eingeschränkt wird oder sogar abgeschafft wird. Und dass es andere Staaten bedroht, weil es sich selbst, ja, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Ich denke da nur an den 11. September 2001, was danach geschehen ist. Die Amerikaner haben danach sogenannte Patriot Act erlassen. Und in diesen Patriot Acts haben sie einen Präventivkriegsdoktrin verabschiedet. Und als ich das zuerst mal gehört habe, habe ich gedacht, was ist ein Präventivkriegsdoktrin? Das ist etwas, was ein bisschen nach dem Wilden Westen aussieht. Nämlich, es besagt, dass die Amerikaner sagen, alle Nationen, wo wir denken, dass die uns gefährlich werden könnten, dürfen wir vorher angreifen, bevor die uns angreifen. Also mit anderen Worten, wenn wir den Eindruck haben, die Deutschen könnten uns mal angreifen, vielleicht könnten uns gefährlich werden, dann schicken wir halt ein paar Bomber hin und bombardieren Deutschland, bevor die uns was tun können. Das haben sie nämlich gesagt. Warum? Weil am 11. September haben sie gesagt, hier haben uns die Feinde angegriffen, die islamischen Fundamentalisten. Und damit es nicht nochmal passiert, werden wir überall, wo wir denken, jemand könnte uns was tun, werden wir dort schon Krieg machen. Deswegen haben sie auch 2003 den Irakkrieg vom Zaun gebrochen, weil sie sagten, Saddam Hussein, der war auch mit Schuld am 11. September und außerdem mit der Massenvernichtungswaffen, die uns gefährlich sein könnten, also müssen wir da einmarschieren. Obwohl wir nachher wissen, dass das gelogen war. Powell, der damalige Außenminister, hat das selbst zugegeben, dass er im Februar 2003 vor der UNO, als er das präsentiert hat, diese Kriegsgründe, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Gut, deswegen, wir sehen, Amerika verändert sich. Und Amerika ist in den letzten 20 Jahren nicht mehr der Garant der Freiheit, sondern die meisten großen Kriege sind von Amerika vom Zaun gebrochen worden. Deswegen, Amerika hat sich verändert. Und wir gucken uns halt noch ein bisschen an, wie das in Einzelheiten noch geschehen ist. Und es verführt die Menschen durch Zeichen. Und zwar, indem es den falschen Heiligen Geist ausgießt. Und wo finden wir in den USA eine falsche Geistesausgießung? Und ich denke, das ist auch schon geschehen. Vor ungefähr 120 Jahren hat man in den USA um Erweckung gebetet, man hat sich die Hände gegenseitig aufgelegt und auf einmal sind übernatürliche Dinge passiert, man ist umgefallen, hat in so einen Kauderwelsch gesprochen und andere Dinge. Und die sogenannte charismatische Bewegung, zuerst die Pfingstbewegung und dann hat die charismatische Bewegung ist daraus entstanden. Und es ist sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe da auch mehrere Vorträge drüber gehalten. Ich glaube, dass das, was dort in dieser Bewegung, in diesem Pfingstbewegung und charismatischen Bewegung geschieht, nicht eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Sondern dass es genau das ist, was hier beschrieben ist in Offenbarung 13, Vers 13, dass nämlich, und Vers 14, das Feuer vom Himmel fällt auf die Erde, nämlich das falsche Feuer von den Augen der Menschen. Ich habe hier einen Bibeltext, der uns das ein bisschen verdeutlichen soll. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Dort heißt es, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Das ist interessant. Hier sind Menschen, hier geht es übrigens um das Gericht. Wir haben ja am letzten Sabbatabend über das Gericht gesprochen. Hier sind Menschen, die glauben, sie wären gerettet. Sie sind überzeugt, sie werden auch in den Himmel kommen. Sie sind erlöst. Aber am Ende sind sie nicht dabei. Und dann gibt es eine Diskussion. Sie diskutieren mit Jesus, mit Gott. Und sagen, warum sind wir nicht dabei? Und sie bringen jetzt Gründe an. Sie bringen Gründe an, warum sie sagen, warum müssen wir auch dort rein? Welche Begründung bringen sie? Wir haben geweissagt, Dämonen ausgetrieben und Wundertaten getan. Ist interessant. Übrigens, diese drei Dinge, die Sie hier anführen, sind alles Gaben des Geistes, Gaben des Heiligen Geistes, geistliche Gaben. Sie sagen nicht, wir haben dort die Kranken besucht und die Gefängnisse haben wir besucht und wir haben nicht den Nackten gekleidet und wir haben nicht den Frierenden Kleidung gegeben oder den, die Hunger hatten, was zu essen. Nein, sie sagen, wir haben doch diese übernatürlichen geistlichen Gaben gehabt. Und was sagt Jesus zu ihnen? Jesus sagt nicht, naja, okay, habt ihr ja gemacht und dann seid ihr wieder abgefallen vom Glauben. Nein. Er sagt nicht, ihr seid vom Glauben abgefallen, sondern was sagt er? Ich habe euch noch nie gekannt. Das heißt, ihr wart noch nie meine Kinder. Und wenn sie nicht seine Kinder waren, dann heißt das, sie haben diese übernatürlichen Dinge in Jesu Namen getan, aber nicht durch die Kraft Jesu. Denn Gott macht diese übernatürlichen Dinge nur durch seine Kinder. Das bedeutet, wenn ihr Menschen sind, die glauben, im Namen Jesu tun sie Wunder und sie glauben, es sei Jesus, aber Jesus sagt, es ist nicht meine Kraft. Und wenn es übernatürlich ist und nicht Gottes Kraft ist, wer ist es dann? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn es übernatürlich ist. Entweder Gott oder Satan. Das heißt, es ist möglich, dass Menschen im Namen Jesu Wunder tun, übernatürliche Wunder. Aber es ist nicht Gottes Kraft, es ist ein falscher Geist. Genau was wir gelesen haben in Offenbarung 13, Vers 13, dass das Feuer vom Himmel auf die Erde fällt, ein falscher Heiliger Geist fällt. Und die Menschen glauben, es ist das Echte. Jetzt ist die Frage, wie kann man es unterscheiden? Wie kann man unterscheiden, was echt und was falsch ist? Denn wenn jemand im Namen Jesu ein Wunder tut, woher weiß ich jetzt, ist das von Gott oder ist das von Satan? Das wäre ja wichtig, damit ich nicht verführt werde. Oder wenn das Echte kommt, dass ich dann dem auch folgen kann. Jesus sagt es ganz eindeutig. Er sagt es am Anfang und am Ende. Am Anfang sagt er, nicht wer Herr, Herr zu mir sagt, kommt in Gottes Reich, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Was ist der Wille des Vaters? Das, was Gott uns sagt. Gottes Wort, Gottes Gesetz. Und es ist auch am Ende wieder, er sagt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Das meint hier nicht, dass jemand mal gesündigt hat. Denn wenn wir sündigen, kriegen wir die Vergebung. Sondern, dass Menschen, die das Gesetz nicht halten wollen, die es ablehnen. Das heißt, entscheidend, ob etwas Übernatürliches von Gott oder nicht von Gott ist, ist die Frage, ist derjenige, der diese übernatürlichen Taten durch den Namen Jesu vollbringt, hält er Gottes Gesetz? Und wenn er Gottes Gesetz hält, haben wir in den letzten Abenden gesehen, dann ist er damit mit Jesus verbunden, dann ist er damit, dann ist, drückt er damit seine Liebe zu Gott aus. Das Kennzeichen von Gottes Kindern war immer der Glaubensgehorsam. Zu allen Zeiten. Die abgefallen sind, sind von Gottes Wort, von Gottes Gesetz abgefallen. Aber die bei Gott geblieben sind, waren die, die im Glaubensgehorsam gestanden haben. Und das Kennzeichen der Gläubigen der letzten Zeit ist, Geduld der Heiligen haben wir eben gelesen, und sie halten die Gebote Gottes und haben den Glauben an Jesus. Das sind die Kennzeichen der Gläubigen. Und das ist das Kennzeichen, was Jesus hier nennt. Und ich glaube, dass dieser Vers ganz besonders gerade für diese charismatische Bewegung in der Bibel steht. Interessant ist, in Matthäus 25, wo Jesus auch das Weltgericht beschreibt, und wo er dann zu den einen sagt, kommt her, erbt das Reich des Vaters, und die Begründung ist, was sie getan haben. Nämlich, sie haben Gutes getan, sie haben liebevolle Handlungen gemacht, sie haben besucht und gekleidet und so weiter. Und sie sagen, wissen wir ja gar nicht. Warum? Weil sie es aus dem Herzen gemacht haben. Sie haben es nicht gemacht, um sich anzustrengen dafür, sondern es aus dem Herzen kam. Es war für sie normal, selbstverständlich, so zu handeln. Das heißt, die Frucht des Geistes kann Satan nicht nachmachen. Er macht seine Anhänger nicht liebevoller und freundlicher und geduldiger. Aber die Gaben des Geistes kann Satan nachmachen. Die Gaben des Geistes kann er nachmachen. Die hat er schon oft nachgemacht in Ägypten. Mose und Aaron kommen zum Pharao und sagen, lass mein Volk ziehen. Das war übrigens auch, bevor sie ins verheißene Land gekommen sind. Also der Auszug aus Ägypten ist eine Parallele für die Endzeit. Lass mein Volk ziehen. Und als Begründung, als Unterstützung macht er Wunder mit dem Stab Aaron. Die 10 Plagen waren ja alles übernatürliche Wunder Gottes. Und was machen die Zauberer? Der Pharao sagt, komm, ich habe auch ein paar Zauberer da. Was haben die gemacht? Auch Wunder gemacht. Die gleichen. Haben auch Frösche gemacht. Das Problem war nur, die konnten die Frösche nicht verschwinden lassen. Die konnten nur auch Frösche hervorrufen, aber sie nicht verschwinden lassen. Das heißt, Satan kann die übernatürlichen Taten Gottes nachmachen, auch wenn es manchmal Täuschungen sind, aber nicht die Frucht des Geistes. Deswegen ist die Frucht des Geistes, nämlich der Gehorsam, Jesu Charakter in meinem Leben, das ist das, was zeigt, ob ich wirklich mit Gott verbunden bin. Und die Gaben des Geistes sind nur da, damit Gottes Werk vorwärts gebracht werden kann, damit Gottes Werk wachsen kann. Aber die sind nicht der Beweis, dass ich Gottes Kind bin. Weil Satan die auch nachmachen kann. Deswegen haben wir hier eine Beschreibung. Und genau das ist übrigens eine antigöttliche Macht, eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist genau passiert. Das könnte ich eine Stunde über die charismatische Bewegung sprechen, über die Geschichte der Bewegung. Es war damals gewesen, dass sie übernatürliche Kräfte erlebt haben und dass sie umgefallen sind und dieses Reden in Zungen, wie sie es nennen, und sie glaubten, das wäre der Heilige Geist gewesen. Ja. Aber am Anfang war es dann so, dass das von den großen Kirchen abgelehnt wurde. Als es nach Deutschland kam, 1906, hat das die evangelische Kirche abgelehnt, als der Geist von unten, also als satanischer Geist, die Berliner Erklärung damals, und dann mussten sie eine eigene Konfession gründen, die Pfingstgemeinde ist entstanden, aber später in den 60er Jahren ist das Ganze dann in allen Kirchen eingedrungen und in allen Kirchen überall hat es Fuß gefasst. Aber es ist ausgegangen von den USA, von Amerika. Und deswegen ist das hier eine Beschreibung, denke ich, von dieser Verführung. Amerika ist nicht nur eine Weltmacht, sondern hier steht auch eine religiöse Verführung, die damit Hand in Hand geht. Ja, bevor wir über Amerika noch ein bisschen mehr sagen, gucken wir uns das Bild des Tieres an, was das Bild des Tieres ist. Und dann werden wir danach müssen uns anschauen, wie das Ganze, was wir jetzt studiert haben, in der heutigen Zeit sichtbar ist, wo wir stehen und wie es weitergehen wird, wie die Zukunft aussehen wird. Das ist nämlich ganz wichtig und ganz spannend. Ja, das Bild des Tieres, das lesen wir in Offenbarung 13, Verse 14b bis 17. Und das zweite Tier sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ja, also hier wird jetzt ein Bild errichtet. Es ist interessant, zuerst wird das Bild errichtet und dann bekommt das Bild eine Eigendynamik. Es bekommt Macht, es bekommt Geist, es wird lebendig. Ein Bild ist normalerweise etwas, was an der Wand hängt oder irgendwo und was nicht lebendig ist, sondern nur etwas darstellt. Aber dieses Bild wird irgendwann lebendig, auch übernatürlich. Gut, wer macht dieses Bild? Und zwar das zweite Tier, die USA, sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie das Bild machen sollen. Die Frage, wer ist dieses Bild? Und zwar, es ist ein Bild von dem Tier. Die Frage ist, welches Tier ist hier gemeint? Es ist das Tier, was gerade vorher erwähnt wurde, nämlich das Tier aus dem Meer. Also dem Tier aus dem Meer wird ein Bild errichtet, dem Papsttum. Das heißt, es wird etwas nachgemacht, es wird etwas dargestellt, was im Papsttum auch schon da gewesen ist. Die Frage ist, wie ist das Papsttum denn zur Macht gekommen? Wir haben gestern Abend interessante Geschichten gehört, also Geschichten aus der Geschichte gehört. Wenn Christopher Kramp erzählt von der Geschichte, ist immer so spannend, wie das alles sich entwickelt hat und was da passiert ist. Das ist wirklich, ja, wie damals das Papsttum so entstanden ist und was da so passiert ist. Aber das Prinzip, wie das zu diesem Kirchenstaat kam, der am Ende die Menschen gezwungen hat, nach seinen Regeln, nach seinen Gesetzen zu handeln und zu glauben, ist gekommen, indem Kirche und Staat sich verbunden haben. In dem Moment, wo Kirche und Staat zusammengehen, gibt es religiöse Gesetze, Zwang, Verfolgung, deren die nicht mitmachen, die anders glauben. Also die Glaubensfreiheit geht verloren. Und das war das Prinzip, wodurch das Papsttum damals seine Macht bekommen hat. Und das ist das Prinzip, was auch am Ende genau bei diesem Bild des Tieres auch wieder sein wird, dass religiöse Seite und staatliche Seite zusammengehen, um Macht zu haben und dann auch wieder religiöse Gesetze zu erlassen. Also das Bild ist etwas, was dem Papsttum nachgebildet wird. Also das ist nicht das Papsttum selbst. Es ist nur ein Bild davon, ein Abbild. Aber es hat drei Kennzeichen. Und übrigens, dieses Bild des Tieres ist noch zukünftig. Das ist noch nicht da. Das kommt erst. Es hat drei Kennzeichen. Erstens, wir haben gesagt, gelesen, es wird angebetet. Und die Anbetung wird sogar erzwungen. Und wer es nicht anbetet, muss getötet werden. Das ist sicherlich der Höhepunkt des Kampfes, dass hier ein Todeserlass ausgerufen wird über die Menschen, die nicht mitmachen. Und wenn es angebetet wird, heißt das, es ist eine religiöse Macht. Anbetung hat was mit Religion zu tun, mit dem christlichen oder religiösen Hintergrund. Zweitens, es steht hier, es kann Gesetze erlassen, nämlich, dass man nicht kaufen und verkaufen kann, wenn man nicht das Markenzeichen des Tieres hat. Und wenn man das Kaufen und Verkaufen verbietet, kann man das nur machen durch ein Gesetz. Das heißt, dieses Bild des Tieres kann, wenn es Gesetze erlassen kann, es muss eine politische Macht sein. Und genau das haben wir eben ja auch gesagt, dass Kirche und Staat zusammengehen oder Religion und Staat zusammengehen, damals im Mittelalter oder vor dem Mittelalter, wo das Papsttum entstanden ist, uns hier am Ende das gleiche Prinzip wieder entsteht, Religion und Politik gehen zusammen. Und das dritte Merkmal, es steht hier, dass sie allesamt, die kleinen, großen, reichen, Armen, alle mitmachen. Es hat also weltweite Macht. Das heißt, wie diese Macht heißen wird, wissen wir nicht. In der Prophetie ist sowieso interessant, dass wenn wir die Mächte beschrieben haben, in Daniel Offenbarung werden niemals die Namen genannt. Wenn der Babylon steht, dann ist nicht das wörtliche Babylon gemeint. Das ist nicht der Name. Das ist nur ein Deckname, ein Symbol. Wir haben nirgendwo stehen, dass das alte Babylon, Medo-Persien, Griechenland, dass in den Symbolen das drin ist. Höchstens in der Erklärung wurden die Namen genannt, aber nicht im Symbol selbst. Und hier haben wir auch, der Name wird nicht genannt, wie das heißen wird. Und wie das System, wie das funktioniert in sich, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, es wird etwas kommen in der Zukunft, was religiös ist, was politisch ist und was weltweit ist. Man könnte auch sagen, eine Art religiös-politisches Weltsystem. Ob es eine Regierung ist, wie wir Regierung kennen, ob das andere Formen sind. Momentan haben wir zum Beispiel die UNO, das ist keine Regierung, sondern das ist mehr so ein Übervölkerbund, der oben drüber ist. Wie das aussehen wird, wie die Strukturen sind, kann sein, etwas ganz Neues entsteht, was es noch nicht zuvor auf der Erde gegeben hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen nur, das wird diese drei Merkmale haben. Ein religiös-politisches Weltsystem. Und das wird kommen. Und ich glaube, wir können das schon am Horizont aufsteigen sehen. Ich denke, schon seit einigen Jahren sieht man, dass Entwicklungen da sind, die genau in diese Richtung gehen. Wie schnell das gehen wird und wann das kommen wird, das weiß Gott allein. Gott bestimmt den Zeitpunkt. Wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann lässt er noch Zeit laufen. Wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit da, dann lässt er den Menschen das gelingen. Ja, und dieses Weltsystem, hatten wir gelesen, wird dann den Menschen das Markenzeichen des Tieres aufzwingen. Das heißt, alle müssen dieses Markenzeichen annehmen. Und das Markenzeichen ist nicht wörtlich, das ist auch ein Symbol. Ein Symbol, Stirn oder Hand ist auch nicht wörtlich, ist auch Symbol. Aber ich sage noch nicht so viel. Der Ronny wird darüber morgen sprechen. Freue ich mich schon drauf. Und das Problem ist, wer nicht mitmacht, wer das Markenzeichen des Tieres nicht annimmt, darf nicht mehr kaufen und verkaufen. Das heißt, er wird wirtschaftlich abgeschnitten, wirtschaftlicher Boykott. Und ich frage mich so ein wenig, wenn ich so die heutige Zeit anschaue. Ich habe gestern und heute noch ein bisschen im Internet recherchiert. Es wird momentan darüber diskutiert, über 3G und 2G und 1G. Und das heißt, dass unsere Gesellschaft momentan in diese Richtung geht. Noch können wir kaufen und verkaufen. Noch kann jeder kaufen und verkaufen in unserem Land, der Geld hat natürlich. Aber wir sehen schon Strukturen in der jetzigen Krise entstehen, die das Prinzip schon mal verdeutlichen, dass das Prinzip schon mal sichtbar wird. Natürlich ist die Frage der Impfung nicht das Markenzeichen des Tieres, auf keinen Fall. Aber das Prinzip, dass das mit dem Kaufen und Verkaufen in Verbindung gebracht wird, das sehen wir. Noch ist es nicht da und wir können darum beten, dass das auch nicht kommen wird. Denn ich weiß nicht, was dann passieren wird. Aber das ist nicht unser Thema heute. Unser Thema ist das Bild des Tieres. Dass man nicht kaufen, verkaufen kann, wenn man das Mahlzeichen des Tieres nicht hat. Und am Endeffekt steht auch, wer das Bild des Tieres nicht anbetet, also wer nicht mitmacht, wer ihm nicht gehorsam ist. Anbetung heißt, ihm folgt, sich ihm unterordnet. Wer da nicht mitmacht, wird am Ende den Todesbefehl haben. Aber das wissen wir aus der Offenbarung. In der sechsten Plage wird es beschrieben, dass dieser Todesbefehl nicht ausgeführt werden wird. Gottes Volk wird diesen Todesbefehl überleben und Jesus wird an dem Tag kommen, um sein Volk zu befreien. Aber wir sehen, dass hier ein System entsteht, dass die Freiheit, die wir jetzt haben, nicht bis Jesu Wiederkunft bleiben wird. Ich hätte gerne bessere Nachrichten für euch. Ich würde am liebsten sagen, meine Lieben, es wird so weitergehen wie bisher, wir werden immer Freiheiten haben und dann kommt Jesus irgendwann wieder und dann sind wir im Himmel. Nein, das steht nicht da. In der Prophetie steht, es wird eine Zeit der Trübsal kommen in der Zukunft. Und das könnte sein, dass wir sagen, okay, wie wird es sein, diese Zeit der Trübsal? Was wird da kommen? Wie werden wir denn unser Leben leben können? Ganz wichtig ist zu erkennen, es gibt auf dieser Erde den großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, seit 6000 Jahren. Er hat im Himmel angefangen. Und es gab immer mal wieder Zeiten, wo dieser Kampf auf einen gewissen Höhepunkt zulief. Bei Jesus war das. Als Jesus auf diese Erde kam, hat Satan gewusst, jetzt kommt es drauf an. Wenn ich jetzt Jesus besiegen kann, dann habe ich den Kampf gewonnen. Und er hat alle seine Macht da reingesetzt, Jesus zu verführen und auch zu vernichten. Und er hat es nicht geschafft, ihn zu verführen. Er hat verloren. In der letzten Zeit wird es auch wieder auf einen Höhepunkt zugehen. Der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, zwischen Licht und Finsternis. Satan wird mehr wirken, Gott wird aber auch mehr wirken. Satan wirkt durch das Bild des Tieres, durch dieses religiös-politische Weltsystem, durch das Mahlzeichen des Tieres. Und Satan versucht, Zwang auszuüben. Und Zwang ist niemals das Mittel Gottes. Gott wird niemals auch Zwang ausüben. Nein, kann Gott nicht. Gott ist ein Gott der Freiheit, Gott der Liebe, der jedem Freiheit lässt. Was wird Gott denn tun? Gott antwortet, indem er den Heiligen Geist ausgießt. Und seinen echten Heiligen Geist. In der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 13 haben wir gelesen, dass der falsche Geist ausgegossen wird. Und Satan ist immer der, der Gottes Dinge nachmacht, vortäuscht. Und so haben wir in Joel 3, Vers 1 bis 4 beschrieben, dass Gott den Heiligen Geist ausgießen wird in der letzten Zeit. In besonderem Maße. Und dass Gott auch wieder Träume und Visionen geben wird. Und zwar echte Träume von Gott. Satan wird übernatürliche Zeichen und Wunder tun und Gott auch. Und da müssen sich die Menschen entscheiden. Wem folge ich? Bei Gottes Zeichen und Wundern steht der Glaube an Jesus und die Gebote Gottes sind mit dabei. Bei den satanischen Zeichen ist das nicht dabei. Das Bekenntnis zu Jesus vielleicht, aber nicht die Gebote. Und Gott antwortet darauf, indem er seinen Kindern Schutz gibt. Wir finden so viele Beispiele in der Bibel. Ich denke an Elia. Der sollte dem König sagen, König Ahab sagen, dass es jetzt nicht regnet. Es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Und er wurde gesucht im ganzen Land. Weil Ahab sagte, Elia ist schuld daran. Wenn ich den finde, dann kann er den Fluch aufheben und dann geht's wieder gut. Und er hat sogar von den Königen der umliegenden Völker sogar Eid abgenommen, dass sie ihn nicht versteckt haben. Und Gott hat Elia versteckt am Bach Krit. Da bist du sicher. Und da war er sicher. Raus aus den Städten, am Bach Krit, da war er sicher. Und als das Wasser alle war, hat Elia nicht gesagt, das muss ich mal gucken, wo finde ich jetzt mal einen Ort, wo ich mich wieder verstecken kann. Nein, Gott hat so gesagt, geht dorthin. Wo soll er hingehen? Nach Zapat. Zapat war übrigens der Geburtsort von Isabel. Das war also die Höhle des Löwen, dort, wo das Böse seinen Ursprung hatte, sein Zentrum hatte. Und Gott schickt Elia mitten da hinein und sagt, dort bist du sicher. Da sucht dich keiner. Bei der Witwe dort. Das zeigt uns, wir können für unsere eigene Sicherheit, auch in der Endzeit, können wir nicht garantieren. Es geht nicht. Gott sorgt für unsere Sicherheit. Deswegen brauchen wir Vertrauen zu Gott, dass er die Kontrolle übernimmt über unser Leben. Dass wir genug zu essen haben. Volk Israel in der Wüste. Hat er Millionen Menschen in der Wüste jeden Tag mit Nahrung versorgt. Die sind abends ins Bett gegangen und haben nichts gehabt. Sie haben vertraut, morgen liegt das Manna wieder in der Wüste auf dem Boden. Sie mussten Gott vertrauen, dass das Essen da ist. Sie haben es aber noch nicht gesehen am Vorabend. Wir müssen Gott vertrauen lernen, dass er die Kontrolle übernimmt, dass er unser Leben führt. Und Gott wird den Spätregen schicken, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir werden darüber sprechen, auch an einigen nächsten Abenden ein bisschen ausführlicher. Indem er seine Wahrheit offenbart und das falsche System aufdeckt. Und da wird die ganze Erde auf Markus 18, Vers 1 erleuchtet. Gott wird diese Erde erleuchten und das wird gewaltig sein. Deswegen, wir müssen keine Angst haben davor. Wir sind niemals in der Hand der Feinde. Wir sind immer in der Hand Gottes. Die drei Freunde im Feuerofen, haben wir auch schon die letzten Tage mal angesprochen. Das ist eine Typologie für die Endzeit. Sie sollten vor dem goldenen Bild niederfallen, haben es nicht gemacht. Und wer nicht niederfällt, sollte getötet werden. Todesbefehl. Sie haben es nicht gemacht. Und dann wurden sie vor den König gebracht. Und der König sagt, was macht ihr hier? Ihr wollt nicht? Und sie sagen, nein, König. Unser Gott kann, wenn er will, uns vor deinen Feuerofen erretten. Und selbst wenn er es nicht tut, wollen wir trotzdem dein Bild nicht anbeten. Sie wussten nicht, ob sie gerettet werden oder nicht gerettet werden. Die wussten sie nicht. Aber sie haben Gott vertraut, dass er es richtig macht. Aber sie sagten eigentlich damit, wir sind nicht in deiner Hand, König. Der König sagte, ich entscheide, wer leben kann und wer nicht leben kann. Wer nicht niederfällt, muss sterben. Wer niederfällt, darf leben. Ich entscheide, wer leben darf. Und sie sagten, nein, nicht du entscheidest, Gott entscheidet. Gott steht über dir. Wir sind nicht in deiner Hand, König, wir sind in Gottes Hand. Du kannst mindestens machen, was du willst. Wenn Gott nicht will, dass wir sterben, dann sterben wir nicht. Du kannst uns 10-mal da hineinwerfen in den Feuerofen. Wir sterben nicht. Und diese Gewissheit, die brauchen wir. Zu wissen, wir sind niemals in der Hand der Feinde, niemals in der Hand der Umstände, niemals in der Hand von irgendwelchen anderen Menschen. Wir sind immer in der Hand Gottes. Nur was Gott zulässt, was Gott für mein Leben geplant hat, nur das geschieht auch für mein Leben. Und da können sie mit 10 Gewehren auf dich schießen. Wenn Gott nicht will, dass du stirbst, dann stirbst du nicht. Wir dürfen wissen, wir sind in Gottes Hand, weil wir zu Gott gehören und weil Gott die Kontrolle hat. Auch wenn es nach außen ganz anders aussieht. Nach außen denkt man, die Feinde, die haben uns umzingelt und die machen uns, was sie wollen. Nein, können sie nicht. Gott ist derjenige, der die Kontrolle hat. Auch wenn man es äußerlich nicht sieht. Das ist eine wichtige Nachricht, wichtige Botschaft. Gott zu vertrauen. Und dieses Vertrauen müssen wir jetzt schon aufbauen. Dass wir Gott in jedem Moment vertrauen, unseres Lebens. Deswegen lässt Gott manchmal auch Schwierigkeiten zu, jetzt schon zu, damit wir im Vertrauen, im Glauben wachsen. Denn durch Schwierigkeiten wächst unser Glaube. Deswegen, wenn du Schwierigkeiten hast, Probleme hast, dann murr nicht darüber. Sei nicht traurig darüber. Freu dich, dass Gott dein Glauben stärkt. Dass Gott deinen Charakter schleift. Zurück zum Bild des Tieres. Also, wo stehen wir heute? Wir haben auf Markus 13 angeschaut, das Tier aus der Erde, Amerika, und das Bild des Tieres. Das religiös-politische Weltsystem, was kommen wird. Wo stehen wir heute? Vers 11, das zweite Tier steigt auf, war 1776, haben wir gesehen. Vers 11, Hörner wie ein Lamm, war auch 1776, wo es damals die religiöse und politische Freiheit in der Verfassung mit eingebunden hat. Redet wie ein Drache. Ich denke, das hat sich immer mehr nach und nach verändert, aber am deutlichsten kann man sehen, ab 2001, wo auf einmal Amerika andere Völker angegriffen hat, mit falschen Motivationen, mit falschen Begründungen und egoistisch nur seine Interessen durchgesetzt hat gegenüber anderen. Und es hat sich natürlich noch gesteigert, es ging immer wieder besser und immer wieder schlechter, aber seitdem kann man das, denke ich, sehen, dass es deutlich nach außen sichtbar wird. Vers 12, alle Macht des ersten Tieres, das ist seit 1990. Seit 1990 ist Amerika die einzige Weltmacht. Bis dahin hat Amerika und die Weltunion sich die Welt geteilt und seitdem ist Amerika die einzige Weltmacht geworden. Vers 12, hatten wir gelesen, es führt zur Anbetung des ersten Tieres, nämlich des Papsttums, wieder hin. Und das ist noch zukünftig. Nämlich, wenn das Mahlzeichen des Tieres aufgezwungen wird, dann wird das zweite Tier dem ersten Tier auch wieder zur Anbetung, die Menschen zur Anbetung geführt haben, vom ersten Tier. Das wird der Ronny morgen machen. Vers 13, Feuer vom Himmel fällt, charismatische Bewegung 1960 ungefähr. Weltweit ist das losgegangen. Vers 14, es verführt durch Zeichen, auch 1960. Das sind die Zeichen, übernatürlichen Zeichen, die hier auch denn dabei sind. Vers 14, dass das Bild des Tieres aufgerichtet wird, das ist zukünftig. Und ich glaube, dass das das Ereignis ist, was als alles Nächstes in der Zukunft passieren wird. Das, was als Nächstes zu erwarten ist. An der Stelle stehen wir gerade. Vers 14 in der Mitte. Die Zeichen sind schon geschehen. Das Feuer ist schon gefallen, das falsche Feuer. Das Nächste, was geschieht, ist, dass das Bild des Tieres aufgerichtet wird. Und das könnte jeden Moment passieren. Könnte jede Woche passieren. Aber Gott entscheidet, wann der Zeitpunkt sein wird. Vers 15 bis 17, mit dem Mahlzeichen des Tieres und mit dem nicht kaufen, verkaufen und all die ganzen Dinge dazu und mit dem Todeserlass, das ist auch natürlich alles noch in der Zukunft. Das kommt dann danach. Aber interessant ist, dass hier steht, dass Amerika nicht selbst dieses Bild des Tieres aufrichtet, sondern Amerika wird den Menschen sagen, dass sie das gemeinsam tun sollen. Das heißt, Amerika wird also dieses religiös-politische Weltsystem initiieren und die gesamte Menschheit wird es gemeinsam aufrichten. Bin ich mal gespannt. Gut, jetzt möchte ich ein paar Dinge zeigen, was jetzt in der heutigen Zeit geschieht, wo man das sehen kann, dass es schon in der Entwicklung ist. Wo kann man Kirche und Staat sehen, dass sie sich verbinden, dass sie zusammenkommen? 2016 von Time Magazine, Donald Trump ist entschlossen, die Kluft zwischen Kirche und Staat zu schließen. Damals war er noch Präsidentschaftskandidat, kurz bevor er gewählt worden ist, da heißt es, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, nämlich Trump, hat sich einmal mehr der einen politischen Basisgruppe verschrieben, die treu zu ihm steht, weiße Evangelikale, indem er versprochen hat, die Gesetze zur Trennung von Kirche und Staat in Amerika abzuschaffen. Interessant ist, dass Donald Trump sehr viele Wahlversprechen gegeben hat und er hat so gut wie alle Wahlversprechen auch gehalten. Aber eins hat er nicht gehalten. Das hier. Er hat nicht die Trennung von Kirche und Staat abgeschafft. Und ich glaube auch, ich weiß auch warum. Weil Gott gesagt hat, es ist noch nicht Zeit. Gott hat gesagt, wir brauchen noch Zeit. Und wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann können die Menschen planen und machen, was sie wollen. Und wir können darüber sprechen, dass sie das vorhaben. Aber wenn Gott sagt nein, dann passiert es nicht. Gott hat die Kontrolle. Gott entscheidet. Er wollte es abschaffen, aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht umgesetzt. Hier dieses First Amendment habe ich eben schon kurz erwähnt. 1787 ist die amerikanische Verfassung verabschiedet worden. Und 1791 ist das First Amendment verabschiedet worden. Das ist der erste Zusatz zum Grundgesetz. Und er besagt die Trennung von Kirche und Staat. Und hier habe ich das wörtlich. Da heißt es, der Kongress, natürlich jetzt auf Englisch übersetzt, auf Deutsch, der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion zum Gegenstand hat, die freie Religionsausübung verbietet, die Rede- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes einschränkt, sich friedlich zu versammeln und die Regierung durch Petition um Abstellung von Missständen zu ersuchen. Das heißt, Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit, kann man das zusammenfassen. Und wie gesagt, und Trump wollte es abschaffen und diese religiöse Rechte, von der wir gleich noch ein bisschen hören werden, möchte das auch abschaffen, weil sie als religiöse Institution, also religiöse Vertreter in die Politik hinein wollen und auch wieder religiöse Gesetze, einen Gottesstaat auf dieser Erde errichten wollen. Und gerade unter Trump sind diese religiösen Rechten sehr, sehr stark gefördert worden. Und da kann ich jetzt dieses Buch mal ins Spiel bringen. Dieses Buch, Amerikas Gotteskrieger. Es gibt übrigens ein Buch von Gerhard Paderatz, das er schon vor 30 Jahren geschrieben hat, wo er das auch schon erwähnt hat, oder vor 25 Jahren. Aber das Buch war natürlich, was damals geschehen ist. Und wir sind jetzt 25 Jahre weiter. Und in dem Buch, das ist übrigens vor drei Wochen rausgekommen, am 19.10.2021, auf der Rückseite steht Folgendes geschrieben: Die religiöse Rechte in den USA unter der Regierung Trump haben zahlreiche ihrer Vertreter Posten im Weißen Haus und in den Gerichten erlangt. Doch ihre Erfolgsgeschichte beginnt viel früher. Seit Jahrzehnten hat die Bewegung ihre Infrastruktur in Organisationen und Medienimperien im ganzen Land immer weiter ausgebaut. Und zwar die religiöse Rechte, das sind protestantische Freikirchen, die sehr bibeltreu die Bibel auslegen, die teilweise auch den Charismatischen mit angehören und die aber dann sagen, wir müssen, was im Alten Testament steht, nämlich, dass Gott der Herr über diese Erde ist, müssen wir jetzt wörtlich auch heute wieder umsetzen. Das heißt, wir müssen auch Gottes Herrschaft auf dieser Erde wieder aufrichten, indem der Staat durch Gott regiert wird und wir seine Handlanger das Machtmonopol des Staates haben. Das heißt, sie sagen, die Trennung von Kirche und Staat müssen wir aufheben und wir müssen jetzt als religiöse als religiöse Leiter müssen wir jetzt den Staat übernehmen und müssen dann mit dem Staat gemeinsam die Macht ausüben. Und zwar so, wie Gott es will, mit Gottes Willen. Natürlich ist es im Prinzip ja gut, wenn man Gesetze macht, die auch nach Gottes Willen sind, aber das Problem ist, wenn das zusammengeht, Kirche und Staat, dann passiert es wieder, dass Gesetze erlassen werden, die die Menschen wieder die Glaubensfreiheit wegnehmen, wo Menschen gezwungen werden. Und das haben wir eben gesehen, dass es kommen wird. Und hier sehen wir momentan, dass diese Rechte, religiöse Rechte, und gerade dieses Buch, ich habe es noch nicht gelesen, das Buch, ich habe es nur die ersten 10 Seiten gelesen, aber was da drin stand, das war schon ziemlich heftig. Es steht weiter, Annika Brockschmidt, das ist die Autorin, zeigt, wie tief die Bewegung in der Kultur Amerikas verankert ist und welchen Einfluss sie inzwischen in allen geschäftlichen Bereichen ausübt. Von der Verbreitung ihrer Verschwörungsmythen über die mediale Reichweite der Fernsehprediger bis hin zur Veränderung der Gesetzgebung. Das heißt, die religiöse Rechte ist bereits schon dabei, Gesetze mitzubestimmen, die in den USA herausgegeben werden. Und das ist etwas, selbst wenn die Gesetze vielleicht nach unserem Denken her schon, sagen wir, die meisten davon positiv sind, nach christlichem, biblischem Vorbild, aber ist allein der Hintergrund, dass hier die Christen den Einfluss darauf haben, ist schon ein Alarmsignal, dass hier Kirche und Staat zusammengehen. Seite 10. Die religiöse Rechte erkennen die Trennung von Kirche und Staat nicht an, sondern träumen davon, Amerika für Gott zurückzugewinnen. Die christliche und amerikanische Identität sind für sie untrennbar miteinander verbunden. Sie wollen ein Amerika, in dem konservative Christen alle säkularen Positionen des Landes besetzen und diese nach ihrem Verständnis im Sinne Gottes leiten. Und dabei werden sie auch militant. Es geht um die Durchdringung der Gesellschaft in all ihren Bereichen, sei es in der Politik oder im Kulturbetrieb, in der Justiz, im Bildungssystem oder in den Medien. Der christliche Nationalismus, wie auch die religiöse Rechte in den USA, sind zutiefst politisch, mit realen Machtambitionen und dank Großspendern mit scheinbar unerschöpflichen finanziellen Mitteln gesegnet. Das heißt, da ist Geld da, da ist Macht da, und sie haben jetzt über mehrere Jahrzehnte haben sie sich jetzt ihre Machtpositionen aufgebaut. Und Trump ist nur deswegen gewählt worden, weil er mit ihnen zusammengearbeitet hat und sie haben ihn damals ins Präsidentenamt hineingebracht. Ja. Seite 12 und 13. Der oberste Gerichtshof hat dank der religiösen Rechten eine erzkonservative 6-3 Mehrheit. In diesem Buch, das ist interessant, dieser Satz, in diesem Buch wird nachgezeichnet, wie die religiöse Rechte Gewalt sakralisiert, das heißt ins Religiöse, als religiös erlaubt darstellt, als Werkzeug der Verteidigung einer christlichen Gesellschaftsordnung überhöht und moralisch rechtfertigt. Das heißt, sie sagen, wir dürfen Gewalt anwenden, wenn wir Gottes Prinzipien, die Prinzipien der Bibel durchsetzen wollen. Ich denke, so hat Jesus nicht geredet. Ja, die Frage ist, wie verändert sich Amerika gerade? Um das zu verstehen, möchte ich einen ganz kurzen Abschnitt, einen Überblick geben über die Frage der Wahrheit in der Weltgeschichte, letzten 1500 Jahre. Wir haben die Vormoderne gehabt im Mittelalter und die Vormoderne hat gesagt, es gibt Wahrheit, es gibt auch nur eine Wahrheit, aber sie hat gesagt, die Kirche sagt, was Wahrheit ist. Die Kirche, haben wir gestern darüber gesprochen, das Papsttum hat gesagt, wir sagen nicht nur, was religiöse Wahrheit ist, sondern auch, was wissenschaftliche Wahrheit ist, auf allen Gebieten. Die Bibel sagt natürlich etwas anderes. Sie sagt auch, es gibt Wahrheit. Die Bibel sagt auch, es gibt nur eine Wahrheit. Aber sie sagt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Bibel, Gottes Wort, ist die Wahrheit, wonach sich alles ausrichtet. Dann kam, gegen Ende des Mittelalters, kam die Aufklärung. Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Auf einmal war der Verstand, das Denken, der Maßstab. Kant hat gesagt, die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und die Moderne hat gesagt, es gibt Wahrheit, ja. Es gibt auch nur eine Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Wie definiert sie sich? Die Wahrheit muss wissenschaftlich und vernünftig erkannt werden. Das heißt, die Wissenschaft hat auf einmal gesagt, was Wahrheit ist. Und dieses Denken ist seit 150 Jahren in der gesamten westlichen Welt zum vorherrschenden Denken geworden. Auf einmal haben die Ärzte, die Wissenschaftler haben das Sagen. Was sie sagen, das gilt als Gesetz. Obwohl wir heute sehen, dass Wissenschaftler, je nachdem von wem sie bezahlt sind, auch gegensätzliche Dinge sagen. Das heißt, da sieht man, dass es nicht mehr ganz so unumstritten ist. Auch in der Bibel, auch im Christentum hat sich das jetzt gezeigt, dass die Moderne in die Bibel, in die Bibelauslegung auf einmal eingedrungen ist, die historisch-kritische Methode, hat drei Prinzipien, nämlich genau der Modernen, zum Grundsatz gemacht, wie man die Bibel verstehen muss, nämlich die Kritik, die Analogie und die Korrelation. Das heißt, die Kritik bedeutet, nicht die Bibel ist das, was wichtig ist, was zählt, sondern ich muss mit meinem Verstand die Bibel korrigieren. Wenn da Dinge drinstehen, die übernatürlich sind, die nicht sein können, muss ich sagen, das stimmt also nicht, das war nur ein Mythos, das muss man rausmachen. Also mit anderen Worten, der Verstand ist über dem Wort. Analogie heißt, was nicht im Alltag erlebbar ist, kann auch nicht echt sein, also können alle Wunder in der Bibel nicht echt passiert sein. Es muss also heute noch wiederholbar sein, analog im Alltag passiert. Und da das nicht so ist, muss man halt die Wunder streichen und andere Dinge auch. Und Korrelation heißt, es muss in unserer innerweltlichen Welt, muss es hier sich stattfinden und darf nicht von außen irgendwo mit eine Rolle spielen. Und diese Prinzipien haben natürlich in der Christenheit verheerende Wirkung mit sich gebracht, dass der Glaube an die Bibel und das Wort nicht mehr so, wie sie sein sollte, weitergegangen ist. Auch in der ACK ist das übrigens dieses Denken vorherrschend. Idea-Spektrum von 2009, Fundamentalismus und Kreationismus. Das heißt, dass man glaubt, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, dürfen kein Einfallstor in die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, ACK, finden. Diese Ansicht vertrat der ACK-Vorsitzende, damals der Vorsitzende Landesbischof Weber, auf der Mitgliederversammlung des Zusammenschlusses von 20 Kirchen und Freikirchen in Berlin. Das heißt, das sind genau die Prinzipien, dass sie sagen, wer die Bibel ernst nimmt und wer an die Schöpfung glaubt, der hat in der ACK nichts zu suchen. Das war ihre Aussagen dazu. Gut, die Bibel sagt dagegen, Gottes Wort ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Und das ist der Maßstab für alles andere, auch für unser Denken, auch für die Wissenschaft, für alles ist die Bibel der Maßstab. Und die Moderne ging zu Ende, die Weltkriege kamen, Tschernobyl, unheilbare Krankheiten, Umweltzerstörung. Und die Menschen haben gemerkt, die Moderne ist nicht alles. Das Denken ist nicht alles, die Wissenschaft ist nicht alles. Und heute haben wir eine Mischung aus der Modernen und aus der Postmodernen. Die Postmoderne sagt, jeder kann machen, was er will, jeder kann glauben, was er will, jeder kann leben, wie er will. Der Relativismus, also alles ist relativ, es gibt nichts Absolutes, alles ist relativ, alles ist subjektiv. Ich habe immer nur meine Sicht der Dinge und das ist niemals das Richtige und das alles. Und der Individualismus, das Einzelne ist der Maßstab auf einmal und nicht mehr das, was oben drüber steht, sondern der Einzelne ist einmal der Mittelpunkt des Denkens und des Lebens. Und damit auch die Toleranz, dass man sagt, jeder kann machen, was er will. Das ist bis heute die vorherrschende Denkrichtung der Menschheit in der westlichen Welt. Auch in der Religion ist dieses postmoderne Denken gekommen, dass man sagt, alle Religionen, der jetzige Papst ist da sehr stark drin, dass er sagt, alle Religionen können zusammenkommen und alle haben den Weg zu Gott. Und nicht mehr der absolute Anspruch, wir sind die allein selig machende Kirche, sondern sie sagen, jede Religion, wir können gemeinsam beten und jeder betet zu seinem Gott und wir beten alle im Endeffekt zum gleichen Gott. Die Toleranz und das Nebeneinanderstehen. Man darf nicht mehr sagen, der eine ist wichtiger als der andere, sondern man muss alles gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen. Das ist der Synkretismus der Postmodernen. Die Frage ist, was kommt jetzt? Wir sind am Ende angekommen dieser Postmodernen. Die Frage ist, schwingt das Pendel in die entgegengesetzte Richtung aus? Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung. Und wohin geht dieser Weg? Ich habe hier nochmal eine Zusammenfassung gemacht. Die Postmodernen, da war vor allen Dingen jetzt auch Benedikt XVI. Noch drin, der hat immer gesagt, die Kirche ist das Entscheidende. Wir müssen zurück zur Kirche, die muss alles sagen und bestimmen. Aber er hat auch gesagt, die Moderne. Er hat gesagt, wir müssen die Kirche und die Moderne zusammenbringen. Die Wissenschaft und Kirche gehören zusammen. Helmut Schmidt war jemand, der in Deutschland sehr stark für die Moderne gestanden hat, der gesagt hat, wir müssen nach den Prinzipien, nach dem Verstand und nach dem müssen wir handeln und das, so müssen wir das Volk führen und den Staat führen. Die Postmoderne, Vertreter sind davon Papst Franziskus, Obama, Biden und auch Merkel. Und danach, jetzt in das neue Zeitalter, ich habe noch keinen Namen gefunden dafür und ich habe auch noch nichts gehört, wie man das nennen könnte, Donald Trump, Viktor Orban, AfD, die sagen, wir brauchen wieder Werte im Leben. Nicht mehr jeder kann machen, was er will, sondern es gibt nur eine Wahrheit und wir müssen wieder zurück zu Werten, die wichtig sind, die wir durchsetzen müssen. Aber gleichzeitig verändert sich auch die Postmoderne, nämlich die Postmoderne wird zu einer intoleranten Postmoderne. Wir haben momentan eine Spaltung der Gesellschaft in dieses neue Zeitalter, wo man sagt, wir brauchen Werte, und in die postmoderne Zeitalter, die aber auf einmal die Toleranz, die immer auf ihren Fahnen geschrieben waren, nicht mehr so hochhalten. Auf einmal sagt man, keine Toleranz den Intoleranten. Ja, also das heißt, man fängt an, die Toleranz abzubauen und damit wird die Postmoderne auch nicht mehr so postmodern, wie sie sich immer geben möchte. Und daran sehen wir, dass also dieses auseinandergeht, das Fenster auseinandergeht. Und das ist momentan ein Kulturkampf, in dem wir stehen. In Deutschland, in den USA. In den USA ist es noch viel, viel stärker und größer, dieser Kulturkampf. Ja, da haben wir auch bei den Wahlen gesehen, da haben wir fast 50-50 in den USA. 50% für Trump und 50% für Biden. Also die einen waren für die Postmoderne, die anderen waren für das neue Zeitalter. Und dieser Kampf, der wird auf allen Ebenen ausgefochten. Ob das in der Presse ist, ob das in der Wirtschaft ist, und auf allen Ebenen. Und da haben wir eben gesehen, dass diese neue Rechte beim Trump, beim neuen Zeitalter, dort mit zuzurechnen ist. Interessant ist, in den USA finden wir momentan die Bewegung von der Postmoderne hin zur Verbindung von Kirche und Staat. Genau wie die Prophetie das gesagt hat. Bei Trump war es noch viel stärker, als es jetzt bei Biden wieder ist. Und beim Papst finden wir genau das Gegenteil. Das Papsttum war vorher etwas, wo man gesehen hat, der Papst hat immer gesagt, wir sind die Alleinseligmachende. Das hat noch der vorige Papst gesagt. Der jetzige sagt auf einmal, postmodern, alle können glauben, was sie wollen, alle sind herzlich willkommen. Postmodernes Reden. Deswegen ist der Papst auch so beliebt in der ganzen Welt, weil er postmodern redet und die Menschen auch postmodern denken. Und genau das muss auch geschehen, nämlich, dass durch den Synkretismus, Vereinigung aller Religionen, das vorausgesagt ist, dass die Religionen sich vereinen, dass es ein System gibt, wo die Religion und am Ende der Staat sich vereinen. Das bedeutet, dass genau, was die Prophetie sagt, wir heute in der Entwicklung schon sehen können. Amerika und Vatikan, das sind die beiden Schaltstellen, wo in der letzten Zeit das abläuft, was wichtig ist. Wir müssen unseren Blick nicht nach Jerusalem wenden, unser Blick muss nach Washington und nach Rom gehen. Dort ist das, was in der Endzeit wichtig ist. Amerika ist das, die Veränderung, Vereinigung von Kirche und Staat. Und in Rom, im Vatikan, finden wir auf einmal die Postmoderne. Damit bei dem ersten USA wird vorbereitet, dass das zweite Tier am Ende auch Religion und Staat vereinigt, wie es vorausgesagt ist. Und dass der Papst postmodern redet, bedeutet am Ende, dass alle Religionen sich vereinen werden. Das erste ist für die Verbindung der Christenheit mit dem Staat und das zweite ist für die Vereinigung aller Religionen untereinander. Und das sind genau die Dinge, die heute geschehen vor unseren Augen, die hier sichtbar werden. Das kann man übrigens auch sehen, dass was wir jetzt gerade erleben in der jetzigen Krise, dass das in zwei Büchern vorausgesagt worden ist. Das ist einmal von Klaus Schwab in dem Buch Der große Umbruch. Das hat er vor einem Jahr herausgebracht. Und das Buch Wage zu träumen von Papst Franziskus. Das Buch von Klaus Schwab ist ein Buch zur Weltverbesserung. Und er schreibt darin, wie sollte die Welt nach Corona aussehen, nach der Corona-Krise. Er hat die Probleme der alten Welt aufgedeckt und gesagt, wir brauchen eine neue Welt, ein neues Handeln. Er sagt, wir brauchen mehr Staat, weniger privat. Mehr globale Institutionen und Kontrolle. Seite 12 sagt er, viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Das sagt er. Wenn Gott sagt, wir brauchen wieder Normalität, dann macht Gott das wieder. Aber das ist das Ziel, was sie haben. Und Klaus Schwab ist übrigens der Begründer und der Leiter von dem Weltwirtschaftsforum, was auch natürlich in dieser Welt Einfluss, großen Einfluss hat. Seite 12 heißt es weiter, die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche Experten bereits von der Zeit vor Corona, BC im Englischen, before Corona, und der Zeit nach Corona, AC, sprechen. Diese Veränderungen werden uns wie bisher plötzlich und unerwartet überraschen und unvorhergesehene Folgen hervorrufen. Im Englischen heißt es auch before Christ und nach Christus. Ja, das sind also die normalen Bezeichnungen für vor und nach Christus. Und das bezieht er jetzt auf Corona, vor und nach Corona. Also er meint, Corona ist eine Zeitenwende, wo ein neues Zeitalter beginnt. Seite 14, die Maßnahmen gegen Covid-19 waren eine der ersten Formen der institutionalisierten öffentlichen Gesundheit zur legitimierten Machtausweitung des Staates. Darum geht es. Der Staat soll mehr Macht bekommen. Und wie geht das? Durch eine Krise. Durch die Krise bekommt er, und das sehen wir jetzt auch schon, dass in der Corona-Krise der Staat auf einmal die Kontrolle bekommen hat über die Wirtschaft. Der Staat sagt, Lockdown, alle müssen zumachen und alle müssen zumachen. Der Staat bekommt die Kontrolle über die Wirtschaft und über die Gesellschaft. Und es wird ihm sogar auch zugebilligt momentan. Die Menschen, die Wirtschaft macht mit. Seite 36, die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie erfordert ein globales Überwachungsnetz. Das heißt, wenn der Staat stärker werden soll, muss auch die Überwachung der Bürger stärker werden. Und da sehen wir momentan auch, könnt ihr selber nachlesen in den Medien, was dort alles in diese Richtung geschieht momentan. Seite 75, Maßnahmen, die vor der Pandemie undenkbar erschienen, können durchaus weltweit zur Norm werden. Also mit anderen Worten, wir sehen eine Veränderung der Gesellschaft. Vorher war es undenkbar, auf einmal wird es normal. Und daran können wir sehen, dass die Dinge, die die Prophetie uns sagt, auch wenn sie uns undenkbar erscheinen, plötzlich und unerwartet sich ändern können. Seite 102, die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass die Regierung wieder wichtig ist. Eine gute Regierung kann über Leben und Tod entscheiden. Also die Macht des Staates. Nochmal zusammengefasst, was er sonst noch sagt, die Privatsphäre wird weniger werden. Wir werden einen Überwachungskapitalismus bekommen, also mehr Überwachung der Bürger. Die Menschen werden gerne dazu bereit sein, sich überwachen zu lassen. Warum? Weil die Menschen sich entscheiden, sagt er, müssen zwischen Sicherheit und Freiheit. Und sie werden ihre Freiheiten gerne sich nehmen lassen, wenn sie dadurch mehr Sicherheit bekommen. Also die Menschen werden sich freuen, sich überwachen zu lassen, sagt er. Und wir haben eine Reduzierung der sozialen Kontakte. Das schreibt er einfach, das sage ich nicht. Ja. Gut, Franziskus sagt das Ähnliches, aber von der religiösen Seite her. Schwab spricht von der wirtschaftlichen, politischen Seite und er spricht von der religiösen Seite. Auch ein Buch zur Weltverbesserung, Wage zu träumen. Wie sollte die Welt nach Corona aussehen? Die Probleme der alten Welt spricht er an und seine Analyse ist eigentlich sehr zutreffend. Ich musste sagen, in den meisten Punkten habe ich da gesagt, okay, das sehe ich auch so. Dass der Kapitalismus die Reichen immer reicher macht, die Armen immer ärmer macht und die Probleme hat er alle aufgezeigt. Natürlich ist es so. Ja. Und die Ansätze für neues Denken, neues Handeln, das ist auch sehr interessant. Er sagt, auf der Rückseite heißt es, für ihn gibt es kein Zurück zur Normalität vor der Corona-Pandemie. Vielmehr appelliert er an eine Neuausrichtung der Gesellschaft und erklärt, warum wir diese sicherer und gerechter gestalten müssen. Franziskus bietet eine brillante und zugleich vernichtende Kritik an den Systemen und Ideologien, die zur Entstehung der gegenwärtigen Krise beigetragen haben. Das heißt Veränderung, Neuausrichtung der Gesellschaft. Süddeutsche sagt dazu, zu dem Buch, der Papst fordert ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist, wie man so sagt, ein Hammer. Das könnte auch die Debatte darüber in Deutschland befruchten. Und das Grundeinkommen geht dann schon in Richtung, eher so in Richtung Kommunismus, könnte man sagen. Ja, es ist kein echter Kommunismus, aber es geht in diese Richtung. Seite 13 und 14. Gott fordert uns auf, es zu wagen, etwas Neues zu erschaffen. Wir können nicht einfach zu den falschen Sicherheiten der politischen und ökonomischen Systeme von vor der Krise zurückkehren. Wir müssen bessere Weisen des Zusammenlebens auf dieser Erde entwerfen. Also er sagt auch, eine radikale Veränderung der Gesellschaft, des Zusammenlebens. Wie soll das aussehen? Seite 62, wir müssen unsere Wirtschaft neu entwerfen, sodass sie jedem Menschen Zugang zu einem Leben in Würde gibt und gleichzeitig die Natur schützt und regeneriert. Er hat in dem Buch Kritik am Kapitalismus, die auch teilweise berechtigt ist. Er hat einen postmodernen Ansatz, dass er sagt, es gibt keine Wahrheit, sondern wir müssen die Wahrheit jeden Tag neu suchen. Und solange wir auf der Suche sind, sind wir auf der Suche nach Wahrheit und dann sind wir in der Wahrheit, wenn wir die Wahrheit suchen. Das ist also ein Ansatz. Ein Angriff gegen Populisten, die meinten, sie hätten die Wahrheit, und ein Angriff gegen die Fundamentalisten, christliche Fundamentalisten, die meinten auch, sie hätten die Wahrheit, die biblische Wahrheit. Und die Grundlage für die neue Weltausrichtung ist nach seiner Meinung das Evangelium und die katholische Soziallehre. Und wer da mehr wissen möchte, was die katholische Soziallehre ist, das schaffen wir jetzt heute Abend nicht mehr, der kann gerne bei Walter Veitmann nachschauen, der hat gute Vorträge gehalten über die katholische Soziallehre, wie die aussieht, was die Grundsätze dafür sind. Hier nochmal ein Punkt, warum er gegen die Fundamentalisten ist, gegen die christlichen Fundamentalisten, Seite 73, 74. Er sagt, Fundamentalismus ist eine Methode, Gedanken und Verhalten so zu einem Zufluchtsort zu organisieren, dass sie einen Menschen angeblich vor einer Krise schützen. Sie bieten dir eine Haltung und eine einzige geschlossene Denkweise an, als Ersatz für die Art von Denken, welche dich für die Wahrheit öffnet. Wer auch immer Schutz im Fundamentalismus sucht, hat Angst, sich auf den Weg zur Wahrheit zu begeben. Er hat ja bereits die Wahrheit und benutzt sie als Verteidigung. Interessant, was er sagt, ne? Er sagt, wenn du meinst, du hast die Wahrheit, dann hast du sie nicht. Aber wenn du auf der Suche zur Wahrheit bist, dann hast du sie. Aber eigentlich hast du sie ja nicht, weil du auf der Suche ja bist, aber sie selber nicht hast. Deswegen, es ist nicht so ganz schlüssig. Ja. Deswegen müsste er ja selbst, wenn er meint, das wäre die Wahrheit, was er sagt, will er von sich selbst überzeugt sein, dass er auch ein Fundamentalist ist, von dem, was er sagt, was wahr ist, was er sagt. Aber das ist nun mal ein Widerspruch. Aber wir sehen, dass er sagt, alle haben Platz in dieser neuen Weltordnung. Alle haben Platz, nur nicht die Fundamentalisten. Die gehören da nicht rein. Und dann sehen wir auch schon, dass das, was in der Bibel steht, die Menschen, die am Ende Gott gehorchen, Geduld der Heiligen, die Gottes Gebote halten und den Glauben an Jesus haben, dass die am Ende unter Druck geraten. Und hier sehen wir schon, in welche Richtung das geht. In den Tagen Noahs lud Gott sein Volk ein, für ihren Glauben einzustehen. Es war nicht einfach für Noah und seine Familie, den Spott auszuhalten, in die Arche reinzugehen. Aber Gott hat es gesagt und sie haben es getan. In den Tagen Daniels lud Gott sein Volk dazu ein, für ihren Glauben einzustehen. Wir haben gerade davon gesprochen. Die drei Männer kamen in den Feuerofen. Ich habe es gar nicht zu Ende erzählt, die Geschichte. Sie kamen in den Feuerofen. Sie mussten hinein. Aber Gott hat sie bewahrt. Sie sind nicht umgekommen. Jesus Christus war mitten unter ihnen und er war ihnen nahe. Wenn wir in Krisen hineinkommen, Jesus ist uns nahe. Er ist bei uns. Er ist mit uns im Feuerofen. Er steht uns zur Seite. Er gibt uns Kraft. Und er wird mit seinem Volk am Ende den Sieg haben. In den Tagen Jesu lud Gott sein Volk dazu ein, für ihren Glauben einzustehen. Ja? Am Kreuz haben sich die Menschen entscheiden müssen. Die einen haben gespottet und der Hauptmann hat gesagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Nicht jeder, der heute gläubig aussieht, wird gläubig bleiben. Nicht jeder, der heute heidnisch aussieht, wird heidnisch bleiben. Es wird sich radikal ändern. Menschen werden neue Entscheidungen treffen. Wir werden überrascht sein von manchen Dingen, die wir erleben werden. In den Tagen der ersten Christen lud Gott sein Volk ein, für ihren Glauben einzustehen, auch wenn es ihren Tod gekostet hat. Die Verfolgung der Christen durch die Römer. In den Tagen der mittelalterlichen Verfolgung lud Gott sein Volk dazu ein, für ihren Glauben einzustehen. Über die Waldenser könnte man jetzt viel sagen. Aber sie sind Gott treu geblieben, weil sie gesagt haben, die Bibel und Gott ist mir wichtiger als mein Leben. In den letzten Tagen lädt Gott sein Volk ein, für ihren Glauben einzustehen. Gott lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Wir gehen auf einen Kampf zu, ja. Aber wir wissen schon, wie der Kampf ausgeht. Wir wissen, dass Gott gewinnen wird, den Sieg. Jesus kommt wieder am Ende als Sieger dieser Welt. Und er wird Babylon und alles, was damit zusammenhängt, vernichten. Und wenn wir jetzt schon wissen, wie der Kampf ausgeht, dann ist es leicht, sich für den Sieger zu entscheiden. Auch wenn es zwischendurch Schwierigkeiten gibt. Jesus geht mit uns. Aber er ruft uns auf, für unseren Glauben einzugestehen. Er sagt, hier ist Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ich lade dich ein, den Glauben an Jesus anzunehmen, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Ich lade dich ein, Gottes Gebote zu halten, dass du dich entscheidest, ja, ich möchte mit Jesus leben. Und wir haben ja am Samstagabend gesehen, dass Gottes Gebote halten heißt auch, eine Beziehung zu Jesus, zu Gott zu haben, mit Gott zu leben, ihm treu zu sein, koste es, was es wolle. Jesus kennt die Zukunft und er möchte uns auf die Zukunft vorbereiten. Er möchte uns vorbereiten, indem er uns sagt, was kommt, nicht damit wir Angst bekommen, sondern damit wir wissen, was kommt, damit wir vorbereitet sind und indem er unseren Glauben stärkt, unser Glaube stärker wird und wir im Gehorsam wachsen dürfen. Er liebt dich, er sorgt für dich und er wird für dich sorgen. Deswegen sag ja zu ihm. Jesus wird uns führen bis zu dem Tag, wenn er kommt. Und wir dann alles Leid dieser Welt hinter uns haben werden. Und darauf freuen wir uns und darauf warten wir. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns die Zukunft offenbart hast. Hab Dank, dass wir die Prophetie haben dürfen, wo du uns so deutlich sagst, was kommen wird. Und wir können sehen, dass sich das meiste schon erfüllt hat. Und dass sich einiges gerade jetzt vor unseren Augen erfüllt. Hilft, dass wir die Dinge richtig einschätzen können. Aber vor allen Dingen hilft, dass wir nicht nur sehen, was geschieht, sondern dass wir auch an dir festhalten. Hab Dank, dass du für uns gestorben bist, Herr Jesus. Hab Dank, dass du unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum bist. Hab Dank, dass wir mit dir eine Beziehung haben können. Hab Dank, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, wir möchten heute Abend dir wieder sagen, dass wir dir gehören möchten, dass wir uns entscheiden, auf deiner Seite zu stehen. Schenk du uns die Kraft, dir nachzufolgen. Schenk du uns die Kraft, dein Gebot, deine Gebote zu halten. Und schenk uns die Kraft, dir treu zu bleiben, egal was kommt. Dass wir wissen dürfen, dass wir niemals in der Hand der Feinde sind, sondern dass wir immer nur in deiner Hand sind, weil du uns liebst. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du dein Volk am Ende zum Sieg führen wirst. Und wir bitten dich, dass du uns an diesem Sieg teilhaben, dass wir am Ende mit dir in dein Reich gehen dürfen, wenn du wiederkommst. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.